Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Also sowas von schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Fahr in Urlaub mit Sumiso. Sie hören 2 auf 1. Es ist 9.07 Uhr und unser Thema heute ist Wurm.
Wurm?
Du Wurm.
Du Wurm. Ich habe übrigens bei dem Sumisu lange nicht begriffen.
Dass es Smith heißt?
Dass die Japaner The Smith als Sumisu. Also, und ich finde es bis heute großartig.
Ist doch auch diese Suppe, oder?
Ja, das ist richtig. Ist richtig. Genau. Und wenn du so einen Film guckst, wo Leute mit der Kamera echte Geschehen dokumentieren, dann ist es so Doku. Da hast du völlig recht.
Und meistens sind die mittelmäßig, dann ist es so geht so.
Genau. Oh Gott. Das ist ja schrecklich.
Ja, übel los. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Radio 1. Das Niveau-Limbo ist eröffnet. How low can you go?
Also sehr tief, weil unser Thema heute ist ja Wurm.
Richtig.
Und da ist natürlich von Anfang an in unseren Wortspielen der Wurm drin, das ist ja auch klar. Es gibt doch dieses berühmte Experiment, man schneidet einen Regenwurm durch und hat dann hinterher zwei Würmer. Ich fand das immer extrem grausam.
Ich auch.
Also ich bin auch nicht sicher, ob es bei mir im Biologieunterricht gemacht wurde. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, und das ist auch gut so. Ich habe gehört, in den USA sezieren sie immer noch Frösche.
Ich glaube aber, das sind irgendwie längst tote Frösche.
Wie längst tote Frösche? Aus dem Pleistozän oder was?
Nee, keine Ahnung. Aber das ist nicht so, dass sie da mit lebendigen Tieren arbeiten.
Nee, ach, das ist ja toll. Das heißt, die Frösche werden, die kommen pre-killed, kommen die
ich
dann
Ich weiß
an.
Nicht, wodurch die pre-killed sind. Ich hatte ja mal die ehrenvolle Aufgabe, eine Fledermaus zu sezieren. Gar nicht so lange her, ich glaube 2-3 Jahre.
Entschuldige bitte, wieso ist das eine ehrenvolle Aufgabe? Der Verband der Fledermäuse möchte?
Nein, wir wollten ja rauskriegen, also gar nicht ich, war ja nur der Lakai, der Reporter-Lakai, sondern die Forscherin wollte rauskriegen, woran ist die Fledermaus gestorben, die tot vor dem Windrad lag. Mhm. Und da haben wir Fledermäuse aufgeschnitten.
Wann war das ungefähr?
2-3 Jahre her, 3 Jahre her.
Also kurz vor Corona?
Naja, ein gutes Jahr davor.
Ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine nur, weil Zoonose, Fledermose, verstehst du, das ist doch... Du hast diese Fledermaus seziert? Aber
guckst du meine Filme nicht?
Nee, aber die waren doch interessiert. Ich kenne dich auch privat, warum muss ich deine Filme gucken? Du hörst ja meinen Podcast auch nicht, aber was ich sagen wollte ist, die hatten doch ernsthaftes Erkenntnisinteresse.
Ja.
Und dann lassen die dich, der noch nie eine Fledermaus seziert hat, die Fledermaus sezieren.
Ich hab das gar nicht so schlecht gemacht.
Gib mir mal die Flex.
Nein. Also unter Advice, ja.
Ja.
Und das, ich bin ja. Ich
Wie
hab
Advice?
Ja, genau. Also so mit Festpinnen und dann mit Skalpell vorsichtig und dann hier am Brustkorb. Ich will sie frühstücken vielleicht jetzt. Auf jeden Fall war klar.
Ja, essen Sie Ihre Fledermausmarmelade ruhig weiter.
Genau. Diese Fledermaus, die ich da am Wickel hatte, die ist tatsächlich daran gestorben, dass zu viel Luftdruck sozusagen dafür gesorgt hat, dass innerlich ihre Gefäße geplatzt sind. So, und das war ja eine Sache, die rauskriegen wollen. Wie kriegt man das hin, dass Fledermäuse in der Nähe von Windrädern nicht sterben?
Ja,
einfachste Lösung? Die Zeit, in der die Fledermäuse unterwegs sind, nämlich kurz nach der Dämmerung, wenn die Insekten tief fliegen, einfach die Windräder ausmachen.
Sagen wir so, es gibt dumme Fledermäuse, die landen dann bei dir auf dem Seziertisch und es gibt schlaue Fledermäuse, die fliegen bei mir durch den Garten. Da gibt es kein Windrad, da gibt es Obstbäume, das ist alles gut. Ja. Ja, kleine Tierchen, also vielleicht mal eine Informationskampagne. Kommt zu The Daniel, natürlich, warum nicht?
Kann man so ein Schilder vor Windräder aufstellen, Fleißy Asaway, you stupid Fledermaus.
Pass auf, ich habe eine super Idee.
Ich weiß nicht, ob ich die hören will.
Kolleginnen und Kollegen von der ARD-Radio-Werbung, bitte mithören.
Ah.
Also Fledermäuse funken ja auf Frequenzen, die wir sowieso nicht hören.
Ultraschall.
Ist doch richtig, hören wir nicht. Wir Menschen hören das nicht, richtig?
Nein.
So. Also das heißt, wir hätten jetzt die Möglichkeit, die Werbezeit, die hier verkauft wird, doppelt zu verkaufen, weil wir auch noch ein Infomercial für Fledermäuse in einer Frequenz, die wir Menschen eh nicht hören, oben drauf setzen. Sorry, aber alle Probleme der Welt gelöst.
Wenn einer Business kann, Alter, dann nicht du.
Alter.
Was wir zum Thema Wurm wirklich mit ihm vorhaben, erfahren Sie gleich.
Ich sag mal, wenn einer nicht sezieren kann,
dann nicht ich. Guilty Pleasure, ich gestehe, ich war jahrelang süchtig, großer Fan der Serie Stargate. Die buddeln ein altes Artefakt in Ägypten aus auf der Erde. Es stellt sich raus, mit der richtigen Menge an Energie ist das ein Sternentor, was durch Wurmlöcher Welten um Welten um Welten miteinander verbindet. Großartig. Und jetzt will ich auch so reisen. Die Frage ist, wird es jemals funktionieren? Was ist so ein Wurmloch und wie funktioniert es? Und wird es zumindest theoretisch gehen, dass man da reingeht und auch irgendwo heile wieder rauskommt? Das besprechen wir jetzt mit Astronom Dr. Manfred Geider vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wunderschönen guten Morgen, Herr Geider. Schon mal drin gewesen in so einem Wurmloch?
Nein, noch nicht. Einen schönen guten Morgen ebenfalls. In einem Wurmloch bin ich noch nicht gewesen und ich erwarte auch nicht in meiner Lebenszeit ein solches zu betreten.
Jetzt vielleicht mal ganz zu Anfang des Interviews. Wissen wir, dass es Wurmlöcher auf jeden Fall gibt oder ist das nur eine Idee, die wir haben, dass es die geben könnte oder sollte?
Also es ist eine Idee der theoretischen Physik, so wie es ja auch früher die Idee der schwarzen Löcher gab. Und erst seit einigen Jahrzehnten sind wir sicher, dass diese auch wirklich existieren. Also die Idee ist vorhanden und die Idee folgt aus der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Das ist so das Beste, mit dem wir den Kosmos auf großen Skalen beschreiben können.
Jetzt ist ein schwarzes Loch etwas, was die wenigsten Leute sich vorstellen können, aber wir wissen, darum herum ist es total dunkel, deswegen ja schwarzes Loch. Also hat man dann doch wieder was Sinnliches sozusagen, was man im Kopf haben kann. Wie genau können wir uns ein Wurmloch vorstellen? Würde das irgendwie aussehen, irgendwie sich anfühlen oder endet da die Vorstellungskraft?
Ja, ich will mal beginnen mit der Kaffeetasse. Ja. Wenn wir eine Ameise haben, die vom Boden der Tasse aufsteigt, und dann kommt sie an den Henkel. Der Henkel hat ja zwei Berührungspunkte mit der Kaffeetasse. Und dann kann die Ameise überlegen, gehe ich jetzt den Henkel weiter, um höher auf die Tasse aufzusteigen, oder nehme ich den Weg zwischen den beiden Punkten? Das würde einem Wurmloch entsprechen. Der äußere Weg ist länger. Das wäre der normale Weg, den wir im Universum zurücklegen. Und wenn die Ameise sich entscheidet, diesen kürzeren Weg zu nehmen, dann würde das einem Wurmloch entsprechen.
Herr Geider, jetzt ist es so, dass die Ameise diesen kürzeren Weg nehmen könnte, weil sie A sieht, wo sie lang soll, und B, wären wir nicht alle die Ameise, die den kürzeren Weg nehmen könnten, wenn wir wüssten, wie?
Ja, um aber dann ein Wurmloch zu erzeugen, müssen wir den Raum stark krümmen. Anders geht es nicht. Die Raumzeit muss stark gekrümmt werden. Das sagt die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Nun haben wir ja Objekte, die den Raum sehr stark krümmen. Das sind schwarze Löcher. Das wäre also eine Möglichkeit, dass eine theoretische Möglichkeit, dass ein schwarzes Loch in Verbindung mit einem weißen Loch steht und dazwischen eben so eine Art Tunnel oder ein Weg besteht mit einer sehr starken Krümmung, die ja beide verbindet. Dann würde die Information in das schwarze Loch hineinfallen, in Form von Materie und Energie, und am anderen Ende wieder herauskommen. Beobachtet wurde so etwas noch nicht.
Okay.
Man könnte sich auch vorstellen, und das ist sicherlich das, was in Science-Fiction-Filmen präferiert wird, dass wir aktiv, praktisch wie so ein Ingenieur, die Raumzeit aktiv krümmen mit zum Beispiel exotischer Materie. Denn wir müssen ja diesen Kanal, diese starke Krümmung der Raumzeit irgendwie offen halten, damit was durchtunneln kann in das andere Universum oder in eine andere Galaxie hinein. Und auch das ist alles nur auf dem Papier beschrieben. Das, da gibt es nichts, was wir in der Realität oder in der angewandten Ingenieurskunst verwenden können.
Jetzt, Herr Geider, jetzt habe ich total Lust, den Rest der Sendung abzusagen und nur noch mit Ihnen zu sprechen, weil Sie ja natürlich gerade viele Fragen aufgeworfen haben. Das erste ist schon mal, was ist überhaupt ein weißes Loch? Davon habe ich also noch nie gehört.
Naja, ein weißes Loch ist im Grunde genommen das Gegenteil eines schwarzen Lochs. Ein schwarzes Loch zieht alles an, es verschwindet alles in einer Singularität. Ein weißes Loch folgt auch aus der allgemeinen Relativitätstheorie, ist praktisch ein negatives schwarzes Loch. Da kann nichts reinfallen. Wenn es hat im Grunde genommen einen Ereignishorizont, da kommt man aus dem normalen Universum nicht rein. Sie müssen schon Überlichtgeschwindigkeit haben, um überhaupt in das weiße Loch hineinzukommen. Aus dem weißen Loch kommt alles heraus. Es kommt nichts herein, es kommt alles heraus. Und auch das ist bei Physikern umstritten, weil es verletzt auch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und so weiter und so fort.
Jetzt haben wir nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber ich glaube, ein, zwei Fragen müssen wir dann noch klären. Ich kenne aus zahlreichen Science-Fiction-Geschichten und auch Filmen, dass wenn man sich auf ein schwarzes Loch zubewegt, irgendwann anfängt die Zeit sich zu dehnen. Man also quasi fast unendlich lange unterwegs ist, bis man reinkommt.
Und unendlich schwer wird.
Dann würde man ja vermutlich sehr wahnsinnig werden, bevor man aus dem weißen Lochende wieder rauskommt, oder?
Wie das biologisch aussieht, darüber kann ich mich, das kann man sich nicht vorstellen. Man würde es vermutlich nicht überleben, ja. Wenn man diesen Tunnel nimmt über ein schwarzes Loch zu einem weißen Loch hinein. Das ist klar, da gibt es diese Spaghettisierung, also bevor man überhaupt ins schwarze Loch reinfällt, in die Länge gestreckt wird und viele, viele andere.
Die Spaghettisierung. Und jetzt sagen Sie mal, wie groß ist die Chance, dass wir, egal ob wir dadurch reisen können oder so, jemals ein Wurmloch erzeugen könnten künstlich?
Ja, dass wir es selber erzeugen könnten. Wir brauchen so viel Energie, das ist unmöglich. Das würde die Energie von, was weiß ich, Milliarden von Sonnen erzeugen. So ein Wurmloch stabil zu halten, dass wir da durchkommen. Denn das Wurmloch selber ist von seiner Art her ein instabiles Gebilde und das muss ja ständig offen gehalten werden mit negativer Masse und allem Möglichen. Also das ist...
Da hat man einen Kopf voll.
Nicht zu realisieren. Wir lassen es am besten in Science-Fiction-Filmen und es soll ja inspirieren, denn vielleicht zum Schluss möchte ich noch sagen, die schwarzen Löcher waren auch lange Zeit theoretische Gebilde. Jetzt hat man sie nachgewiesen. Was weiß ich, was bei den weißen Löchern oder den Wurmlöchern herauskommt. Es regt die Kreativ der Physiker an, der jungen Leute. Und manchmal kommen aus solchen Gedanken ganz andere Effekte heraus, die wir irgendwie anwenden. Also ich denke zum Beispiel jetzt mal an ein aktuelles Beispiel. Die Entwicklung der mRNA-Technologie für die Impfstoffe, die kommt ja nicht daraus, dass wir ein Virus bekämpfen wollten, sondern die kommt daraus, dass wir Tumorzellen bekämpfen wollten und wollen, noch immer. Und so gibt es also so Sprünge in der naturwissenschaftlichen Entwicklung, dass man irgendwas erforscht und sieht, man kann es auch auf anderem Gebiet, kann man einen Teil davon anwenden.
Hauptsache
also,
man forscht.
Dann lernen wir halt, wir werden nicht durch Wurmlöcher reisen, dann beamen wir eben. So, über Wurmlöcher sprachen wir mit Astronom Dr. Manfred Geider vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Vielen Dankeschön. Dank, Herr Geider.
Tschüss. Na klar, einfach weiter beamen. Ja, man ist immer nicht zufrieden mit dem, was man hat. Heute ist unser Thema Wurm, das ist völlig richtig. Und wenn wir ehrlich sind, dann gibt es ein paar Dinge, die klingen doch für die meisten von uns eklig und unangenehm. Also Parasiten haben zum Beispiel. Mhm. Aber Parasiten können total nützlich sein, zumindest wenn man eine Ameise ist. Und wer weiß, vielleicht sind sie ja eine Ameise. Die können nämlich durch einen Bandwurmbefall länger leben. Das haben Forscherinnen und Forscher der Johannes Gutenberg-Universität Mainz herausgefunden. Und warum das so ist, das besprechen wir mit der Studienleiterin, der Evolutionsbiologin Professor Dr. Susanne Voitzig von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Voitzig, ordnen Sie doch mal für uns ein, wie alt wären Ameisen denn normalerweise, also ohne Bandwurmbefall?
Das kommt aber an. Also die Königinnen können 20, sogar 30 Jahre alt werden.
Wow.
Die Arbeiterinnen meistens nur wenige Wochen, manchmal wenige Jahre. Aber das ist das Maximum dann.
Okay, und wie alt werden dann die Ameisen mit dem Bandwurm?
Das sind Arbeiterinnen und die sollten ja eigentlich nur wenige Monate alt werden und die werden mit Bandwurm so alt wie die Königin. Zumindest ist ihre Überlebensrate im Labor über 3 Jahre genauso gut wie die der Königin.
So, jetzt wird vielen Hörerinnen und Hörern der Kaffeelöffel aus der Hand fallen, die werden sagen, wo kriege ich den Bandwurm her? Ich will auch meine Lebenszeit um ein Hundertfaches. Ja, genau.
Oder wie werde ich Königin? Es gibt 2 Alternativen.
Ja, also vielleicht gehen wir erstmal rein in die Ameise. Was genau macht der Bandwurm denn da?
Genau, also der Bandwurm nimmt die Ameise als Zwischenwirt. Also gegen Ende möchte der eigentlich in einem Vogel, also zum Beispiel in einem Specht, abenden. Und aber das ist immer schwierig für den Parasiten, von einem Endwirt zum nächsten zu kommen. Also von dem Specht wieder in den Specht. Und die Eier vom Bandwurm werden abgegeben im Kot vom Specht und die sammeln dann die Ameisen ein und füttern damit ihre Larven. Warum, wissen wir nicht genau. Und die Ameisen kriegen dann ein Larvenstadium von diesem Bandwurm ab. Der lebt im Blut von den Ameisen, in der Hämolymphe. Und wie genau er jetzt das Leben verlängert, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass er Eiweißstoffe in das Blut abgibt und die haben wohl antioxidative Wirkung. Also und wir wissen aber noch nicht genau, die beeinflussen wohl auch die Genaktivität in der Ameise und schalten wahrscheinlich Gene an, die eben auch bei den Königinnen aktiv sind, die ja so viel länger leben.
Frau Voitzig, haben Sie vielleicht jetzt ganz durch Zufall den Heiligen Gral gefunden?
Nein, das denke ich nicht. Wobei es schon interessant ist, welche Mechanismen da verwendet werden. Also generell bei Ameisen, warum Königinnen so lang leben können. Mhm. Also welche Gene sind da aktiv? Weil so unterschiedlich ist das tatsächlich nicht. Wir finden häufig Gene in der Ameise, wo wir dieselben Gene letztendlich auch bei Menschen finden, in leicht anderer Variante. Mhm. Und es ist natürlich schon interessant zu sehen, dass man eben letztendlich so unterschiedlich lang leben kann. Und warum macht es der Bandwurm? Ist vielleicht eine ganz spannende Frage noch. Der Bandwurm macht das deshalb, weil er möchte ja in den Specht. Und wenn jetzt eine Ameise 20 Jahre lebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann der Specht vorbeikommt und die Ameise, die eben diesen Bandwurm hat, frisst, natürlich erhöht. Und das ist ja das Ziel letztendlich vom Bandwurm, dass die Eier sich über die Larvenstadium wieder neue Vögel besiedeln und dann da wieder zum Bandwurm auswachsen.
So, Frau Feuzig, jetzt sagt der Optimist in mir, ja, die Frau Feuzig und ihre Studiengruppe, die werden das Faustdick hinter den Ohren haben. Die haben in 2 oder 3 Jahren ein Elixier oder von mir aus einen genetisch veränderten Bandwurm, den ich bekomme. Dann werden Gene angeschaltet, ich werde 500 Jahre alt. Der Pessimist sagt, naja, wir Menschen haben ja gar keine Königinnen, die viel länger leben. Also ist es wahrscheinlich total egal, was Sie da machen in Ihrer Forschungsgruppe. Wie sehen Sie das?
Also wir werden sicherlich in 3 Jahren kein Elixier haben. Andererseits ist es schon interessant zu wissen, welche Mechanismen eben verwendet werden. Also ist es hauptsächlich, dass wir versuchen, die Oxidierung von Proteinen zu unterbinden? Ist es hauptsächlich, dass wir versuchen, die Telomere, das sind ja die Enden der Chromosomen, die werden im Alter immer kürzer, dass wir das verhindern, dass die kürzer werden? Oder dass eben Krebs verhindert wird? Weil wir haben zeigen können, dass zum Beispiel Gene angeschaltet werden, die den gezielten Zelltod ermöglichen. Und das ist vorteilhaft, wenn nämlich Krebszellen plötzlich anfangen, sich zu teilen und das der Körper nicht mehr kontrollieren kann, ist das ja ein Nachteil. Mhm. Wir wissen auch, dass diese infizierten Tiere Immungene aktiver halten. Mhm. Also ist es ein starkes Immunsystem. Also die Frage, auf welche Weise man das Leben verwenden kann, ist natürlich schon eine interessante. Und ich hoffe, dass wir da mit unserer Forschung etwas dazu beitragen können.
Also selbst
das
wenn wir...
Exil kann ich nicht versprechen.
Okay, aber das heißt, selbst wenn wir vielleicht gar nicht so eine Gene haben, die man anschalten könnte, dass wir viel, viel, viel älter werden, könnte es trotzdem sein, dass sie eine Methode herausfinden, um Dinge bei uns zu aktivieren, die uns wahnsinnig viel nützt.
Ja, wobei ganz ehrlich, es gibt ganz viel Forschung zur, wie man älter werden kann in der Medizin. Wir sind eigentlich mehr Neugier getrieben. Wir würden gerne verstehen, wie das funktioniert. Und wenn darüber hinaus, wie soll ich sagen, generelle Mechanismen erkannt werden,
haben Sie nichts dagegen.
Aber unser Ziel ist nicht, alle Leute mit dem Bandwurm lang leben zu lassen. Nein.
Über die Auswirkungen eines Bandwurmbefalls auf Ameisen sprachen wir mit der Evolutionsbiologin Professor Dr. Susanne Feuzig von der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Frau Feuzig, vielen Dank und einen schönen Sonntag für Sie.
Dankeschön. Ciao.
Das war wieder bei Stargate. Da gab es ja die Goa'uld, die waren ja auch so ein Wurm, die Menschen ewig lang haben leben lassen.
Du, ich bin froh, dass du so viel Qualitätswissenschaftssendungen in deiner Jugend geguckt hast.
Ich auch. Wurm ist das Thema der heutigen Sendung und wir haben schon eine ganze Menge über Würmer erfahren und manchmal sehen wir auch einen Wurm. Der guckt uns, naja, angucken tut uns nicht mehr, er ist tot. Aber er schwimmt, also gerne in Spirituosenflaschen und zwar in Mezcal. Und man mag hierzulande den Eindruck kriegen, dass der Wurm in den Mezcal reingehört. Und wenn man jetzt ganz besonders eine Welle machen will und, keine Ahnung, das Date am ersten Abend richtig beeindrucken will, dann trinkt man den Wurm sogar mit, weil der soll ja so unfassbar halluzinogene
Stoffe?
Danke.
Bitte.
Ja, haben. Ja, aber eigentlich ist dieser Wurm im Mezcal nur ein Marketing-Gag. Das lernen wir von unserem Marketing-Experten Markus Bartelt und der ist hier bei uns im Studio. Schönen guten Morgen, Markus.
Einen schönen guten Morgen.
Also nochmal ganz kurz.
Markus Mezcal Bartelt.
Genau, zu den Getränken. Also wir reden über Mezcal. Und Mezcal ist was nochmal?
Also Mezcal und Tequila auch sind Agavenschnäpse. Und in Mexiko sind die tatsächlich sehr verortet. Das heißt, nur ein Tequila, der aus der Region oder aus Tequila kommt, darf so heißen. Das heißt, jeder Tequila ist ein Mezcal, aber nicht jeder Mezcal ist ein Tequila. Und dementsprechend ist Mezcal so der Überbegriff für diese Agavenbrände.
Mm, und da gibt es jetzt, also da gehört jetzt der Wurm rein.
Da gehört der Wurm nicht rein, weil, ich muss euch enttäuschen, das ist auch gar kein Wurm, sondern der Wurm ist eine Raupe in Wirklichkeit, eine Schmetterlingsraupe.
Sieht man ja ehrlich gesagt auch, wer jemand, der mal einen Wurm gesehen hat und eine Raupe, oder?
Ich weiß jetzt nicht, ob man eine Raupe zerteilt, ob dann beide Teile weiterleben würden.
Nicht, wenn sie in Mezcal eingelegt war.
Nein, also es ist tatsächlich eine Raupe, die dort drin ist und der werden die dollsten Dinge hinterher gesagt. Also es ranken sich ganz viele Mythen drumherum und dann wird man ja als Marketingmensch sofort hellhörig.
Also ganz ehrlich, der erste Mythos bei mir ausgelöst, damals der Urfilm Poltergeist, da trinkt der Vater Mezcal, besäuft sich, schluckt diese Raupe mit und was dann passiert, das sage ich jetzt nicht.
Das waren aber Special Effects, Sven.
Also halluzinogene Wirkung wird nachgesagt, Potenzförderung wird nachgesagt, was auch nicht wirklich stimmt. Es wurde nachgesagt, dass es ein Beweis ist für die hohe Qualität, weil wenn da viel gepanscht worden wäre, was er vor
50 Jahren möglich
war, dann wäre die Raube aufgelöst. Dann würde der Methanol dann halt sie auflösen, was natürlich auch so nicht stimmt. Also es gibt da ganz, ganz viele Geschichten drumherum. Tatsächlich ist es, wie so häufig im Marketing, war ein kluger Mensch, der hat etwas Existierendes aufgenommen und hat da was Schickes drumherum umgebaut. Denn
aufgenommen hat er, dass die so betrunken waren, die Leute, die den Mezcal gemacht haben, dass da ab und zu Raupen reingeklettert sind, die sich rausgefiltert haben.
Schöner. Ihr wisst ja, wenn man Tequila trinkt, dann hat man ja, man leckt ja den Handrücken an, macht da ein bisschen Salz drauf, leckt das ab, trinkt den Tequila und beißt in die Zitrone rein. Mhm. Das gibt es bei Mezcal auch und in dieser besonderen Region dort gibt es aber ein ganz besonderes Salz, das Salz de Gusano. Und Gusano ist der Name der Raupe. Das heißt, das sieht aus wie Paprikapulver, man bekommt aber tatsächlich Chili, Salz und zerstoßene Raupe. Das gab es schon seit ganz, ganz langer Zeit.
Wie ernsthaft? Das heißt, da sind zerstoßene Raupen sind im Salz.
Warum? Drin. Das hat sich so ergeben. Das heißt, wie so häufig, die Raupe ist ein Schädling. Und wenn du die genommen hast, du kannst sie natürlich irgendwie ins Feuer schmeißen oder zertreten, aber man hat sie halt getrocknet, was durchaus ja in ganz, ganz vielen Ländern und Regionen üblich ist, dass man sie verspeist und die hat man dann zerstoßen und eben in dieses Salz reingeführt, gefüllt für diesen kernigen Geschmack, sage ich mal, oder rauchigen Geschmack vielleicht auch.
Raupigen
Geschmack. Und dann kommt hinzu, zweiter Punkt, dass in den Amerika während des Zweiten Weltkrieges ein Schnapsmangel herrschte und sehr, sehr viel Tequila und auch andere Mezcal-Sorten in die USA exportiert worden sind. Mhm. Dann kam noch hinzu, dass im Nachhinein sehr, sehr viele Amerikaner als Touristen nach Mexiko gekommen sind. Am Anfang waren das eher so die trinkfesten Abenteurer, aber irgendwann bis heute waren es so die partywütigen Jugendlichen oder jungen Männer vor allen Dingen. So, und dann gab es einen Destiller. Es gab also noch keine Marken, das waren alles so kleine Destillierbetriebe, da hat man irgendwie ein Label, handgemaltes, raufgemacht. Also es war alles noch so mehr in Richtung Schwarzbrücken vielleicht. Und dann gab es einen Destiller, der hieß Jacobo Perez, der hat sich gesagt, wir müssen das alles professionalisieren, wir müssen da richtige Marken kreieren. Und er hat dann diese Raupengeschichte genommen und hat tatsächlich diese Raupe in die Flaschen einfüllen lassen und hat auch eine gute Geschichte dazu erfunden. Er hat nämlich gesagt, dass die Agaven, die von dieser Raupe befallen sind, schmecken viel, viel besser als die anderen Agaven.
Das nennst du eine gute Geschichte als Marketing-Experte.
Ja, weil sie hat hervorragend funktioniert.
Mach so.
Und dann kommt natürlich, jetzt hast du die ganzen Touristen, so eine Flasche mit einer Raupe drin, ist ein super Souvenir, auch wenn es nie getrunken wird, aber das kann man mitbringen. Und bei den ganzen Partytouristen, die nach Mexiko kamen, war das natürlich eine unglaubliche Männlichkeitsprobe, zu sagen, du musst diesen Wurm mittrinken und dann bist du irgendwie der größere Hecht als die anderen. Tatsächlich ging es so weit, dass in manchen Lokalitäten dann jedes Glas Mezcal mit einer extra Raupe ausgegeben wurde.
Manche Leute haben nur die Raupe bestellt, weil sie antialkoholisch waren.
Ja, manche sagten auch, dass die Raupe besonders schnell betrunken macht. Das ist ja wie bei einer Bowle, ja, wenn die Früchte sich vollsaugen mit Alkohol. Es stimmt, wie gesagt, alles nicht, aber die Geschichte war gut. Das war diese Mischung aus Ekel und Abenteuer, die dazu führte, dass man sich was beweisen möchte. Mhm. Es gibt heute ganz viele Mezcals ohne Raupe, die auch eine sehr hohe Qualität haben. Also es ist kein Qualitätsmerkmal.
Was ist denn mit dieser Geschichte, die ich tatsächlich mal gehört habe, ohne sie zu glauben, dass in der Raupe im Mezcal Mescalin wäre, weil, wo wir alle wissen, es kommt ja eigentlich aus einem Kaktus und so. Ist das was dann auch quasi marketingmäßig lanciert wurde oder ist das dann wieder das Überbordende sich beweisen wollen von irgendwelchen Deppen in Europa, die denken, ich habe einen Namensgleichheit erkannt, ich denke mir jetzt mal eine Theorie aus.
Solche Dinge verselbstständigen sich, genauso wie mit dem, das ist ein Potenzmittel oder. Ja, es kommen immer mehr Mythen.
Dafür ist der Wurm ja zu klein.
Entschuldigung, aber ja. Wenn du viel genug davon isst, dann vielleicht schon.
Ja. Mehr darüber nachzulesen unter www.marketing.de. Da hat Markus Bartelt mal wieder einen kleinen Blogartikel zusammengestellt zum Wurm, der eine Raupe ist im Mezcal, der da gar nicht unbedingt reingehört.
Also zu anderen Marketing-Legenden. Ja, Markus Mezcal Bartelt.
Vielen Dank.
Prost, schönen Sonntag noch.
Sie denken wahrscheinlich, heutzutage sind vor dem Gesetz alle gleich oder Sie bezweifeln das, aber diesen Grundsatz kennen Sie jedenfalls. Allerdings ist das lächerlich, wenn man überlegt, was im Mittelalter alles so vor Gericht kam. Sogar Tiere wurden dort angeklagt und zwar vom Schwein bis zum Holzwurm. Warum aber klagt man ein Tier an und vor allem, wie sehen die Strafen aus und war da auch zivilrechtlich was zu machen? Das besprechen wir mit Dr. Markus Hirte. Er ist Direktor des Mittelalterlichen Kriminalmuseums in Rothenburg. Schönen guten Morgen.
Hallo Herr Hirte.
Guten Morgen aus Rothenburg.
Herr Hirte, hat man im Mittelalter wirklich gedacht, dass Tiere durch einen Prozess ihr Verhalten möglicherweise verändern könnten?
In der Tat, dieses Phänomen der Tierprozesse kommt im Mittelalter auf, in einer Zeit, wo das Recht mehr und mehr als Instrument gesehen wird, alle Probleme zu lösen. Wir kennen das ja heute von den Naturwissenschaften. Heute lösen die Naturwissenschaften die Erfindung, die Forschung lösen alle Probleme. Mhm. Seinerzeit war es das Recht gewesen und so versuchte man in ganz extremen, schlimmen, ja, schrecklichen Fällen, der heute würden wir vielleicht sagen Unfälle zwischen Mensch und Tier, das Tier zur Verantwortung zu ziehen, im doppelten Sinne, es förmlich anzuklagen, zu verurteilen, dann auch hinzurichten.
Hinzurichten, das ist schön. Also jetzt haben Sie gesagt, Unfälle zwischen Mensch und Tier. Lassen Sie uns doch mal darüber sprechen, wofür Holzwürmer angeklagt wurden. Ich nehme an, dass es sich da nicht um einen Unfall handelt, sondern um Vorsatz auf Seiten des Holzwurmes, oder?
In der Tat. Also wir müssen da trennen zwischen den weltlichen Prozessen. Das waren meistens Prozesse gegen Hausschweine, die Kinder gefressen haben oder Hunde, die Menschen angefallen haben oder Wölfe, die bis zu 10.000 Menschenleben gefordert haben in der frühen Neuzeit, allein in Frankreich und Deutschland. Das waren weltliche Prozesse vor einem weltlichen Richter. Das Phänomen, was Sie ansprechen, das waren sogenannte geistliche, kirchliche Strafprozesse. Die wurden vor allem gegen Flurschädlinge, gegen Heuschrecken, gegen Mäuseplagen. Selbst Delfine wurden seinerzeit in Südfrankreich exkommuniziert, die den Menschen das Essen weggenommen haben. Das Tier war seinerzeit eben nicht nur ein Freund und Helfer, sondern ein Feind. Das Tier war Beschützer und Angreifer und vor allem Nahrungsquelle und Nahrungskonkurrent. Und wenn Sie eine Zeit sich vorstellen, in der 9 von 10 Menschen bei uns und auf der ganzen Welt gehungert haben, war ein kleiner Spatz eben kein süßer Vogel, sondern ein Nahrungskonkurrent und Holzwürmer beispielsweise, das dringend benötigte Holz dann mehr oder weniger unbrauchbar gemacht haben. Oder Heuschrecken, die in apokalyptischen Schwärmen über Europa und die Welt herfielen, die wurden dann mit allen Mitteln, die den Menschen seinerzeit zur Verfügung standen, eben beispielsweise auch dem Kirchenrecht mit der Exkommunikation versucht zu bändigen, um der Gefahr Herr zu werden.
Herr Hirte, ich habe fast den Eindruck, dass man zumindest was das angeht im Mittelalter ja durchaus humaner unterwegs war. Ich meine, immerhin hatte der Holzwurm einen Prozess. Also er wurde zumindest erstmal verurteilt, bevor er, ich sag mal, platt gemacht wurde. Heutzutage würde ich sagen, ein Wurm, draufgetreten, nichts mit Prozess. Die Strafen danach, wurden denn Holzwürmer zum Beispiel zum Tode verurteilt oder wurde ihnen nur der Zugang zum Paradies definitiv verwehrt?
So, ich dachte, ob sie eingesperrt wurden in großen Holzwurmgefängnissen oder so. Ja.
Also Holzwurmgefängnisse gab es seinerzeit noch nicht. In diesen Fällen, also gerade bei Holzwurm oder anderen Flurschädlingen, wurden sie exkommuniziert. Man hat ihnen sogar teilweise Ausweichgrundstücke angeboten. Man ging sogar wirklich davon aus, dass man mit einer Maus, einer Rattenplage oder eben auch Holzwürmern einen Vertrag schließen kann, dass sie jetzt in einen anderen Wald rübergehen. Das heißt, da hat man wirklich versucht, mit solchen aus heutiger Sicht sehr skurrilen Mitteln diese Tiere einfach wegzubekommen. Richtige Prozesse mit Strafen, die fanden tatsächlich gegen Schweine statt und die wurden dann teilweise hingerichtet oder auch einfach verscharrt. Aber da war seinerzeit generell das Verhältnis zwischen Mensch und Tier war ein anderes. Man brauchte das Tier als Lebensgrundlage. So unnötiges Quälen, wie wir es heute teilweise haben, das gab es schlicht einfach nicht, weil 9 von 10 Menschen Zwangsveganer waren, nie Fleisch hatten. Also hat man das Tier auch entsprechend anders.
Zwangsveganer, auch ein modernes Schimpfwort der Neuzeit wahrscheinlich. Herr Hirte, jetzt gibt es einen alten Witz, der heißt, da geht eine Frau zum Priester und sagt, ihr Dackel wäre gestorben, sie möchte den gerne beisetzen lassen. Da sagt er, entschuldigen Sie, aber Hunde haben keine Seele. Und sie sagt, oh, ich wollte aber doch 2.000 Euro für die neue Kapelle spenden. Da sagt er, ach, ich wusste nicht, dass es ein katholischer Hund war. So, und jetzt sagen Sie mir, also zu der Idee, dass man ein Tier exkommunizieren kann, gehört doch eigentlich, dass ein Tier irgendwie zur Kirche gehören muss. Aber es ist doch in der Regel nicht getauft und nicht konfirmiert und so. Wie lief das damals ab?
Ja, in der Tat ist natürlich ein Tier, was nicht vernunftbegabt war, nicht getauft. Allerdings ist es ja ein Teil der Schöpfung Gottes gewesen. Und im ersten Buch Mose, ganz am Anfang, als Gott die Erde geschaffen hat, sagt er zu den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über alle Tiere in der Welt. Insofern hat der Mensch durchaus ein Herrschaftsverhältnis zum Tier gehabt. Gott hat auch Tiere geliebt. Der Franz von Assisi, den wir kennen, der hat mit Vögeln geredet, der hat Verträge mit Wölfen geschlossen. Das heißt, die Tiere waren Teil der Schöpfung Gottes und als Teil der Schöpfung Gottes waren sie natürlich auch geschützt und wurden auch von der Kirche geschützt.
Über Tierprozesse im Mittelalter, als Schweine und Holzwürmer vor Gericht standen, sprachen wir mit Dr. Markus Hirte, dem Direktor des Mittelalterlichen Kriminalmuseums in Rothenburg. Herr Hirte, vielen Dank und einen schönen Sonntag für Sie.
Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen auch. Gerne.
Und wenn Sie Priester sind, melden Sie sich bei uns. Wir würden gerne alle Wespen und Mücken exkommunizieren lassen.
Also wir neigen ja ein bisschen zur Selbstoptimierung, wir Menschen, gerade wenn es ums Optische geht, gerne auch ums Körpergewicht. Und dann stellt sich doch die Frage, warum wir zum Beispiel sowas wie einen Wurmfortsatz noch mit uns rumschleppen, den wir ja eigentlich gar nicht brauchen. Der macht im besten Fall ja noch blöde Probleme, nämlich wenn wir eine sogenannte Blinddarmentzündung haben und der dann mal raus muss. Wenn man das verpennt, kann es auch durchaus gefährlich werden. Also fragen wir uns natürlich nicht zu Unrecht, was soll der Scheiß? Was ist das da noch drin und was schleppen wir noch alles mit uns rum? Das ist doch energetisch nicht sinnvoll. Deswegen machen wir jetzt eine kleine Bestandsaufnahme mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Wunderschönen guten Morgen, Magnus.
Ich grüße euch.
Also der Appendix, der Wurmfortsatz, hat natürlich einen Sinn. Horst Evers hat eine tolle Geschichte darüber geschrieben, aber das wusste die Evolution nicht. Welchen Sinn hatte der denn ursprünglich?
Naja, der Blinddarm ist, oder der Wurmfortsatz korrekterweise, ist nicht das klassische Beispiel, weil der hat eine alte Funktion gehabt. Das war wahrscheinlich eine Art Verdauungsteil oder Vorratsteil, ein Speicherplatz. Und der hat aber vermutlich, das ist noch nicht ganz klar, vermutlich seine Funktion geändert. Der hat jetzt nicht keine Funktion, sondern eine andere. Der ist Teil des Immunsystems geworden. Okay. Und er ist wahrscheinlich eine Art Bakteriendepot. Für die Guten, in Anführungsstrichen.
Moment, das also, bedeutet aber, der ist gar nicht so nutzlos, wie wir uns immer alle einreden. Und wenn der Arzt sagt, ach, der kann raus, den brauchen wir eh nicht mehr, ist das eine Lüge?
Naja, es ist nicht ganz falsch, weil wir kommen ja ohne zurecht. Wenn der Arzt sagt, die Gallenblase kann raus oder muss raus, dann hat er ja auch möglicherweise recht und du kannst ohne Gallenblase leben. Einen Sinn macht sie trotzdem. Also sie hat eine Funktion, aber unser Körper ist ausgesprochen robust. Es geht auch ohne und es geht natürlich auch ohne Blinddarm. Aber die Leichtfertigkeit, mit der ich ihn rausbekommen habe in meiner Grundschulzeit, vor ein paar Jahrzehnten. Die Leichtfertigkeit ist heute nicht mehr so. Man nimmt ihn nicht mehr so leichtfertig aus wie damals.
Okay, also das waren Sachen, die haben irgendwie eine Funktion oder könnten eine Funktion haben oder hätten mal eine Funktion gehabt. Lass uns über Brustwarzen beim Männern sprechen.
Naja, wir sind ja im Grunde voller solcher Relikte, in Anführungsstrichen. Wir spiegeln die Evolution wieder. Wir haben nicht nur Brustwarzen, also wir Männer haben nicht nur Brustwarzen, die wir nicht mehr brauchen. Wir haben Haaraufrichtemuskeln, die wir nicht mehr brauchen. Wir haben ein drittes Augenlid, was wir nicht mehr brauchen. Und wir können mit den Ohren wackeln. Und das
Moment, also Moment, ein drittes Augenlid beim dritten Auge? Sind die Okkultisten und Esoteriker jetzt einer Sache auf der Spur, die du bestätigen kannst?
Jetzt kommt die ganz große Enttäuschung. Es gibt tatsächlich so eine Art Nickhaut. Und das ist etwas, was zum Beispiel, ich glaube, Reptilien haben. Die können eine durchsichtige Haut kurz über die Hornhaut ziehen und dann wieder öffnen und dadurch die Hornhaut schützen. Sie können dann dadurch aber noch sehen. Und ein Relikt davon haben wir noch in den inneren Augenwinkeln.
Ja, das ist dieser Knüppel, der da auch anschwillt, ich habe manchmal so Apfelallergie und wenn ich dann wird es dick, das schwillt dann zu, das ist eklig.
Genau, das ist der
Fachausdruck.
Moment, das ist der Fachausdruck, das ist der Knibbel im inneren Augenlid. Aber der Punkt ist einfach der, dass wir diese Dinge aus der Evolution einfach noch mit uns rumtragen. Wir sind ein Schatten unserer persönlichen Entwicklung.
Dein persönliches Highlight unter den überflüssigen Organen, wenn es nicht der Knibbelus Apfelus Anschwellicus ist?
Sind die männlichen Brustwarzen. Ich habe mich immer gefragt, also die sind ja wirklich völliger Quatsch. Und der Punkt ist aber der, wenn wir gezeugt werden, also wir unterscheiden uns, Männer unterscheiden sich von Frauen dadurch, dass wir ein Y-Chromosom haben. Das wird aber nicht sozusagen von Minute 1 an auch angeschaltet, sondern erst deutlich später. Wenn das Y-Chromosom im Mutterleib, nur wohlgemerkt, im Mutterleib angeschaltet wird, dann ist die Entwicklung schon, da sind einige Entwicklungen schon angestoßen worden, unter anderem die Brustwarzen. Die entwickeln sich dann auch nicht weiter.
Weil es hätte ja auch sein können, dass wir zum nützlichen Geschlecht gehören. Und dann wird aber entschieden bei uns, nee, du wirst doch ein Mann.
Genau. Die Entscheidung, werde ich ein Mann oder nur eine oder umgekehrt, die Entscheidung wird tatsächlich relativ spät gefällt. Ich habe gelesen, nach 2 Monaten oder irgendwie nach der Zeugung wohlgemerkt. Aber da sind eben einige Entwicklungen schon da. Wir sind also nach 2 Monaten, ist da schon ein Organismus, den man sehen kann und der dann eben auch Eigenschaften hat. Und dann wird ein Schalter umgelegt, nämlich der Schalter männlich, der wird entweder umgelegt oder nicht. Und dann entwickelt sich die Brustwarze zum Beispiel entweder weiter oder nicht. Und die primären Geschlechtsmerkmale natürlich auch und all die anderen Dinge, aber das kommt dann unter Umständen erst einen Schlag später.
Okay, und deswegen haben wir Dinge wie Brustwarzen bei Männern, die ja an mancher Stelle vielleicht keinen Sinn ergeben, aber Spaß machen können. Insofern soll man nicht so schnell über Organe urteilen, auch wenn sie einem überflüssig vorkommen, sagt uns Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Dankeschön, Magnus.
Danke, Magnus. Tschüss.
Danke euch. Ciao.
Für Bücherwürmer ist die Leseliste manchmal einfach zu lang, als dass man mit normaler Lesegeschwindigkeit jemals das Pensum schaffen könnte. Deswegen haben wir den Speedreading-Trainer Friedrich Hassig bei uns. Friedrich, wir haben ja gerade schon ganz viel darüber erfahren, wie schnell man normalerweise liest und wie schnell man lesen kann, wenn man es trainiert hat. Und du hast auch schon erklärt, wie ihr zum Beispiel dafür sorgt, dass man schneller liest. Jetzt würde ich aber gerne doch mal ein ganz praktisches, plastisches Beispiel haben, was vielleicht unsere Hörer und Hörer zu Hause machen können.
Ja, ein Einsteigertipp. Ich sag mal so, es gibt ein paar Sachen, die können Sie mit einem Fingerschnipsen sofort umsetzen. Und ein paar andere Sachen, die müssen Sie systematisch trainieren. Wenn Sie auf unserer Website speedreading.berlin ein bisschen runterscrollen, dann finden Sie dort 6 Speedreading-Tipps. Und den ersten davon möchte ich an dieser Stelle gerne vorstellen. Mhm. In einem Satz, wenn die Gedanken abschweifen, lesen Sie schneller. Mhm. Wahrscheinlich kennen Sie das Phänomen, die Augen gleiten zwar schön brav über die Zeilen, aber die Gedanken sind längst bei den vielen anderen To-Dos abgedriftet und vielleicht ist der Text auch nicht so spannend und dann müssen sie irgendwann nochmal zurückspringen und das Ganze nochmal lesen. Es gibt einen interessanten Zusammenhang zwischen Lesegeschwindigkeit und Gehirnauslastung und Konzentrationsfähigkeit. Ich sagte gerade schon, durchschnittliches Lesetempo bei gut ausgebildeten Erwachsenen in Deutschland meist um 250 Wörtern pro Minute. Unser Gehirn kann prinzipiell 800 bis 1000 Wörter pro Minute arbeiten. Das ist nicht das, was wir typischerweise in unseren Trainings erreichen. So ungefähr die Hälfte davon, immerhin. Aber auf jeden Fall können wir sagen, dass mit dem normal üblichen Lesetempo unser Gehirn nicht bei weitem nicht ausgelastet ist, buchstäblich anfängt zu langweilen und sich andere Themen sucht. Und das ist so ein Punkt, den Sie einfach mal ausprobieren können. Wenn Sie merken, die Gedanken schweifen ab, lesen Sie einfach mal irgendwie, noch ohne, dass Sie irgendwas von Technik wissen, die natürlich am besten noch hinzukommt, aber irgendwie schneller lesen und Sie werden den Konzentrationseffekt sicher merken.
Also die Unterforderung des Gehirns abstellen. Und jetzt, da habe ich eine Frage, die passt, glaube ich, dazu. Das eine ist ja, dass man sagt, ich lese langsam und ich möchte schneller lesen. Und dann hast du auch gesagt, es geht nicht nur um Geschwindigkeit, es geht auch darum, dass man dann mehr versteht. Jetzt ist ja aber gerade, wenn ich einen Roman lese zum Beispiel, ist Verstehen ja vielleicht gar nicht mein Hauptziel. Also ich muss es verstehen, klar. Aber andererseits möchte ich ja vielleicht auch mich so einfühlen. Ich möchte in die Stimmung eintauchen, in die Atmosphäre. Und da würde ich denken, zumindest aus eigener Erfahrung, da ist manchmal Geschwindigkeit sogar eher hinderlich. Und ich muss auch nicht nur mich auf die Inhalte konzentrieren, sondern muss versuchen, mir das jetzt genau vorzustellen, wie das eben war. Dunkel, kalt, gruselig, was auch immer. Kannst du dazu was sagen?
Na klar. Ich möchte an der Stelle mal ganz gern das schöne Wort Flow in die Runde werfen.
Ja,
das
sehr gut.
Kennen wir sicher alle. Ne? Im Flow sind wir oft beim Sport, in einer spannenden Unterhaltung, beim Film. Manchmal auch beim Lesen, meist eher beim privaten Lesen als im Büro. Und ich sag mal so, das ist, was wir in unseren Trainings maßgeblich erzielen wollen. Das ist genau, warum ich sagen würde, dass man sich mit Lesetechnik beschäftigen soll, um möglichst oft auch dienstlich, auch in der Forschung, in der Wissenschaft, im Studium, wo auch immer, möglichst viel im Flow zu sein. Und dafür brauchen wir eine gewisse Grundgeschwindigkeit, die meist eben doch deutlich über dem liegt, was wir kennen. Ein bisschen kann man sich es vielleicht vorstellen wie ein Film, der ja aus vielen einzelnen Aufnahmen, einzelnen Bildern besteht. Und wenn wir jetzt ein Bild nach dem anderen gucken, wie beim Lesen ein Wort nach dem anderen, dann sehen wir keinen Film, dann sehen wir Bilder. Und wir wollen auch beim Lesen, dass sich quasi ein Film vor unserem inneren Auge abspult.
Super, super spannend.
Also, gleichzeitig eine wichtige Ergänzung noch. Wir sagen nicht, man muss alles so schnell wie möglich lesen. Unsere Hauptdevise lautet angemessen schnell lesen, variabel lesen, flexibel lesen. Das heißt, manchmal auch die Prosodie, die Satzmelodie, die Worte, manchmal auch einzelne Worte genießen, hervorheben, manchmal vielleicht sogar leiser oder laut mitsprechen, aber manchmal eben auch schneller, gerade wenn es langweilig wird. Ich glaube, das Wort Langeweile hat sehr viel damit zu tun, dass es eine zu lange Weile dauert, bis die nächste spannende Stelle kommt. Deshalb schneller lesen, auch weil es mir Spaß macht.
Und für Autoren und Autorinnen besser schreiben. Apropos besser schreiben, Friedrich hat auch zusammen mit Wolfgang Schmitz und Britta Sösemann ein Buch geschrieben. Schneller lesen, besser verstehen. Erschienen ist es bei RoRoRo. Das können Sie sich besorgen und so einen kleinen Einstieg wagen. Und ansonsten haben Sie ja schon gehört, auf der Internetseite von Friedrich gibt es Kurse, sowohl online wie auch offline. Und wir werden gleich auf unserer Facebook-Seite auch nochmal den Link dazu stellen. Friedrich, herzlichen Dank.
Danke, schön, dass du da warst.
Ganz herzlichen Dank an euch und einen schönen sonnigen Sonntag.
Gleichfalls.
Radio 1. Nur für Erwachsene.